Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich über etwas sprechen, das viele Unternehmen für völlig normal halten. Und das trotz dem aus meiner Sicht eine der größten strukturellen Verzerrungen in Steuerung erzeugt. Und das ist diese Trennung einfach zwischen Run und Change. Ich habe in der letzten Folge viel über versteckte Kostentreiber gesprochen. Über Shared Asset, über Capability-basierte Kostenmodelle, über Dinge in klassischen TCO-Modellen oft unsichtbar bleiben. Und heute möchte ich eigentlich einen Schritt mal wieder weitergehen, denn irgendwann kommt halt mal die Frage, wenn ich das alles weiß, was du mir da erzählst, wie steuere ich denn das denn dann anders? Und genau, um das geht's heute. Wenn man ganz klassisch darauf schaut, dann wirkt halt Run und Change erstmal recht logisch. Run hält halt den Betrieb stabil, ne, wie du weißt, und Change verändert das Ganze. Run ist eher eine Kostenlogik in solchen, ne, erzeugt im Endeffekt immer Dauerkosten, und Change eher ist eine Investitionslogik, oder? Ja, das klingt mal okay, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass genau hier etwas Spannendes passiert. Wir erzeugen nämlich zwei Optimierungswelten. Auf der einen Seite haben wir den Betrieb, der optimiert ist auf Effizienz, und dann die Projekte optimieren auf Delivery. Und irgendwo dazwischen sitzt halt die Architektur und versucht später die Folgen, die daraus entstehen, halt einzufangen. Genau das ist häufig der Fehler, weil Architektur zu spät einfach ins Spiel kommt. Wir werden zu spät eingebunden. Nicht als Steuerung gesehen, sondern wir sind dann einfach nur der Reparatur wegen da. Und ich glaube, das sollte sich schon drehen. Das habe ich halt auch sehr oft erlebt, dass ein Projekt mit einem wirklich perfekten Business Case gestartet ist. Alles ist fein, alles ist gut durchgerechnet, alles ist auch sauber aufgelegt und erklärt. Und trotzdem explodiert dann später diese Betriebskosten. Und jeder fragt sich halt, warum? Und weil der Business Case meistens das Zielbild kalkuliert, also wie die Reise dorthin geht. Und gerade diese Transitions sind halt aber das Teure. Also das Bild von wo bin ich jetzt, wo möchte ich hin, und das Dazwischen, das ist das, was uns in die Mangel nimmt. Dieser Parallelbetrieb, der kostet. Vor allem auch die Koordination, und die Koordination habe ich echt, habe ich Magengeschwüre manchmal bekommen, wie viele Diskussionen eigentlich notwendig sind, von A nach B zu kommen. Denn auch die temporäre Architektur, die man sich aufbauen muss, die kostet. Und vor allem etwas ist einfach, die Menschen dazwischen, die reiben sich halt, und das kostet noch mehr, weil man dreht danach noch mehr Schleifen. Nur steht das selten vorne in der Kalkulation, nicht wahr? Und genau deshalb sage ich, viele Run-Kosten sind eigentlich einfach nur ein Change-Folgekosten. Das ist eine sehr unbequeme These, finde ich. Aber ich denke, eine sehr wichtige für uns. Lass uns noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube nämlich auch, viele Diskussionen über Run-Kosten laufen oft halt an der eigentlichen Ursache vorbei. Weil wir versuchen, immer wieder die Symptome effizienter zu machen. Also wir wollen uns einfach mehr Automationen, mehr Workflows, mehr alles Standard und das lassen uns das Ganze einfach auch noch outsourcen. Ja, aber manchmal ist nicht der Betrieb ineffizient, sondern einfach die Architektur erzeugt zu viel unnötiger Betriebslast. Und das ist halt was anderes. Dann hilft auch keine Optimierung mehr, finde ich. Und das hilft, dann hilft nur eins, wir müssen die Struktur verändern. Und das ist halt genau Enterprise Architekturmanagement und nichts anderes. Vielleicht mal ein anderes Beispiel. Was ich auch ab und zu erlebt habe, dass Betriebsteams unter viel Kostendruck stehen oder standen. Und zwar in Run-Budget muss halt reduziert werden. Das ist ein sehr klassischer Effekt, wo man oder Reflex, was man dann sofort machen muss, wenn man da ein Budget oder Kostendruck hat, dann muss man irgendwas reduzieren. Klar. Das hat jeder im BWL oder im Rechnungswesen früher gelernt. Aber gleichzeitig laufen echt zig Change-Initiativen einfach weiter, die permanent neue Betriebsaufwände erzeugen. Und das hat halt keiner wirklich im Blick. Beziehungsweise jeder weiß das, aber das zu kontrollieren, ist eine komplett andere Geschichte. Und dann optimiert man nämlich Run auf einer Seite, während man auf der anderen Seite ständig neue Last produziert. Und das ist ja schon wirklich fast paradox. Und genau deshalb glaube ich, wenn man das ein bisschen näher betrachtet, Run und Change getrennt zu steuern, erzeugt oft Zielkonflikte, die wir später Kosten nennen. Und das ist der eigentliche Punkt. Und jetzt kommt für mich die spannende Gegenbewegung. Wie steuert Architektur wirklich dagegen? Das Bollwerk. Ich glaube, als erstes, indem Architektur diese künstliche Trennung nicht akzeptiert einfach. Das klingt mal banal, ja klar, ist es aber nicht. Denn viele Architekturarbeit passiert innerhalb von bestehenden Steuerungslogiken. Also wir sind in diesem Fluss gefangen. Da auszubrechen ist relativ schwierig. Man kann natürlich den Bad Cop spielen. Da bin ich Weltmeister drinnen. Wie da der eine oder andere weiß, der was hier vielleicht auch gerade zuhört. Aber eigentlich müssten die Architekten als solches die eigene Logik mal selbst in Frage stellen. Und sagen, vielleicht ist nicht die Kostenhöhe unser Problem hier, sondern das Steuerungsmodell, das ist ein Unterschied. Und genau deshalb glaube ich so stark an Capabilities als Bezugsraum. Nicht primär immer als Kostenmodell, sondern als gemeinsames Steuerungsobjekt. Weil Budgets einfach oft trennen, aber Capabilities, die machen was Geiles. Die verbinden. Wenn Betrieb und Veränderung beide auf dieselbe Fähigkeit schauen, verändert sich plötzlich auch das Gespräch. Dann geht es nicht um Übergaben, dann geht es um gemeinsame Verantwortung und das verändert interessanterweise erstaunlich viel. Ich habe das in einer Diskussion mal erlebt. Sobald man nicht mehr über Projektkosten nämlich spricht versus Betriebskosten, sondern über die Zukunftsfähigkeit einer Capability, wird das Gespräch sofort strategischer. Das vielleicht einmal ich probiere das, dieses Gespräch ein bisschen zu anonymisieren und das ein bisschen näher zu beleuchten für dich. Ich habe vor einigen Jahren in einem Automotive-Kontext oder in meinem Automotive-Kontext sehr konkret was erlebt. Da ging es ursprünglich vermeintlich um eine klassische IT-Thema, also Vertriebs- und Vertragssysteme sollten einfach angepasst werden. Und vor allem ging es, wenn ich mich recht entsinne, einfach darum, weil man halt neue Absatzmodelle aufbauen wollte. Leasing-Varianten, flexible Finanzierungsmodelle, aber später auch vor allem auch erste Überlegungen Richtung Subscription von Fahrzeugen. Und die Diskussion startete genau so, wie sie halt oft startet. Was die Frage, was natürlich sofort reingeschossen kommt, na, was kostet eigentlich uns diese Anpassung? Welches Budget, Projektbudget brauchen wir? Und welche Betriebsaufwände kommen später am Schluss auf uns zu? Und vor allem auch die typische Run-and-Change-Diskussion, an die ich echt schon ein bisschen leid bin. Und ehrlich, wir sind dabei erstmal nicht wirklich weitergekommen. Da haben wir uns mal sehr lange im Kreis gedreht. Weil einfach jeder seinen Kopf und Topf argumentiert hat. Der Vertrieb ist so, der IT ist wieder so und Controlling an der Stelle auch wieder anders. Und irgendwann hat die Diskussion einfach sich ein bisschen gedreht. Und das war recht spannend auch zu sehen. Denn wir haben danach nicht mehr, was kostet, uns das Vorhaben diskutiert, sondern die Richtung ist mehr in die andere Richtung gegangen. Wie gut ist eigentlich unsere Fähigkeit, Absatzmodelle überhaupt flexibel zu verändern? Und das ist ja unabhängig jetzt von der IT, nicht wahr? Und plötzlich war das komplett ein anderes Gespräch und man diskutierte endlich mal die richtige Richtung. Auf einmal ging es nämlich genau nicht mehr um die Anpassung der Systeme, sondern darum, wie schnell unsere Vertragsmodelle in den Markt gebracht werden können und wie schnell man auf Nachfrageschwankungen reagieren kann. Und vor allem, wie stark halt auch in diesem Kontext Händlerprozesse, die ja woanders aufgehängt sind, und Herstellungslogiken und Finanzierungsmodelle eigentlich architektonisch zusammenhängen. Und das war eine spannende Aufgabe auch als Enterprise-Architekt oder halt als Solution-Architekt vor allem, um das im Endeffekt wirklich sichtbar zu machen. Und es ging nicht primär um das IT-Projekt dann mehr, es ging halt mehr um die strategische Vertriebsfähigkeit. Und das ist das Spannende auch, was dahinter war. Ab dem Moment wurde auch einiges anders oder wurde halt prinzipiell einfach anders über Investitionen gesprochen. Auch im Nachgang beim Kaffee oder so, da hat man auf einmal das Ganze komplett in einem anderen Licht gesehen. Das Coole ist auch dann einfach gewesen, dass man dann Architektur einfach anders gesehen hat. Und zwar, ob die Architektur künftig wirklich unseren Absatz flexibilisiert. Ja, das tut es, wenn man es richtig macht. Und das ist halt eine komplett andere Sachlage. Weil ich nicht mehr dann nur Kosten diskutiere, sondern über die Marktreaktionsfähigkeit. Und genau da habe ich für mich sehr stark verstanden, was die Capability-Sicht eigentlich wirklich verändern kann. Und auch hier ein Tipp, wenn es in die krassesten Systemdiskussionen geht und man dreht sich da im Kreis einfach aus technischer Natur. Einen Stopp einführen, die Hand hochhalten und sagen so, was bedeutet denn das eigentlich auf Capability-Ebene? Lass uns das auf dieser Sicht betrachten und dann, wie wir es technisch umsetzen. Denn die Umsetzung dahinter ergibt sich automatisch. Das kann ich dir versichern. Denn auf einmal wird auch die Kostenfrage, die wird eine strategische Steuerungsfrage und das macht halt wirklich einen riesen Unterschied. Mal zurück zu dem eigentlichen Thema. Architektur wird zur dritten Steuerungsebene. Diese Gedanken, den mag ich halt wirklich sehr. Weil wir oft nur in zwei Ebenen denken. Ja, auf der einen Betrieb steuert und oder Portfolio steuert und Architektur halt dokumentiert. Ich glaube einfach, das ist zu wenig. Architektur muss immer mitsteuern. Sie müssen vor allem halt diese Entscheidungen stabilisieren gegen diese kurzfristigen Budgetlogiken, die halt am Start sind. Und sie müssen die Roadmaps nicht nur begleiten, sondern vor allem prägen. Sie müssen manchmal auch gegen scheinbare wirtschaftliche Entscheidungen argumentieren können, wenn sie langfristig strukturell teurer werden. Und das ist zwar recht, hört sich sehr einfach an, aber das ist eigentlich schon sehr schwierig, gerade in solchen Diskussionen da die Oberhand zu gewinnen, wenn es um Oberhände geht. Aber es ist in der Tat schwierig, auch hier die Diskussion in die richtige Richtung zu lenken, weil das oft halt sehr viele Sturköpfe aufeinander prallen. Und der Enterprise-Architekt halt ist halt, oder das Geschäft dahinter ist People-Business. Und dann muss man halt auch den richtigen Ton treffen. Wenn ich das ein bisschen nochmal konkreter mache, wie würde ich gegensteuern? Also was würde ich tun? Ich glaube über drei Dinge, die man sich da vor Augen haben sollte. Erstens, man sollte gemeinsam priorisieren. Warum eigentlich getrennte Backlogs über Run und Changedown anzufangen? Warum nicht bewusst einfach gemeinsame Priorisierung auf Architekturwirkung? Das ist fast Produktdenken, nicht wahr? Spannend. Wenn man darüber noch ein bisschen weiter denkt, vorher haben wir immer geredet, na, Run ist das, was im Betrieb hier läuft, na, das, was er aktuell zieht. Und dann nachher habe ich Change mit Veränderungen, ja, Investitionen, die ich halt in dem reinziehe. Und die sind ja wirklich getrennt voneinander. Das sind zwei verschiedene Betriebsteams in der Regel. So, und wenn sich die zusammensetzen und der Architekt eigentlich hier auch die Leitung hat, das Ganze zusammenzuführen dann, und gemeinsam zu priorisieren, dann wird das richtig mal rund, das Rad. So, und zweitens, was noch? Veränderungen muss Betriebswirkung mitverantworten. Das heißt, das finde ich halt einfach sehr auch provokant gesagt, aber das heißt, dass ein Projekt sollte nicht beim Go-Live aus der Verantwortung schwinden oder verschwinden, so, sondern einfach spätere Betriebsfolgen einfach immer mitdenken. Wenn das passieren würde, würde nämlich die Entscheidungen oft auch anders aussehen, das garantiere ich. Und drittens, Betrieb soll halt Veränderbarkeit mitfinanzieren. Jetzt würde wahrscheinlich jeder im Betrieb sagen, was, ich soll auch noch Change bezahlen, seid ihr wahnsinnig. Aber das finde ich eigentlich schon sehr spannend, ne, wenn man das jetzt wirklich macht. Warum finanziert einfach das Run-Budget fast nur die Stabilität vom System? Warum wird es nicht gezielt für Architekturverbesserungen genutzt. Nebenbei, dann spare ich mir auch als Enterprise-Architekt anzuklopfen beim Geschäftsführer, hey, ich brauche Budget, ich brauche mehr Leute. Das ziehe ich mir dann nachher aus den eigenen Systemtöpfen, die ja eh eigentlich diese ganzen Sauereien verantworten, was Change angeht. Warum kann ich davon nicht mit profitieren oder beziehungsweise nicht ich, sondern warum können die Systeme nicht von mir profitieren? Weil am Schluss schaffen wir genau diese Entkoppelung, wir machen Schuldenabbau und wir verbessern die Struktur. Und das wäre wirklich eine echte Gegensteuerung. Genau das ist das, was ich meinte mit, was Architektur wirklich möglich macht. Und vielleicht genau deshalb glaube ich, dass Roadmaps oft falsch verstanden werden, als vor allem Delivery-Pläne. Ich sehe sie aber eigentlich aus Entlastungspfade. Das klingt anders. Es ist aber fundamental anders. Eine gute Roadmap sollte, finde ich, nicht nur zeigen, was geliefert wird, sondern was danach verschwindet. Und zwar unsere drei Major-Punkte, die Komplexität, die Aufwände und die Abhängigkeiten. Wenn das nicht mehr sichtbar wird, ist es oft Aktivität, aber noch keine Architekturwirkung. Und dann vielleicht noch ein letzter Gedanke, der, wie ich finde, auch sehr wichtig ist. Ich glaube, manche Kostenmodelle fragen, wie verteile ich Kosten richtig? Aber mich interessiert viel mehr, wie verhindere ich, dass diese Kosten überhaupt entstehen? Und das ist halt einfach eine andere Perspektive. Und ehrlich, das ist halt Architektur. Nicht Kosten sauber buchen, sondern Ursachen anders bauen. Das ist für mich ein riesiger Unterschied. Wenn ich das zusammenziehe und dann geht es bei Run und Change neu steuern eigentlich nicht darum, zwei Budgettöpfe besser zu koordinieren. Es geht darum, Architektur als eigentlicher Steuerungsraum einfach immer ernst zu nehmen. Und das ist deutlich mehr als Cost Management. Das ist fast ein komplett anderes Operational Model. Und vielleicht genau deshalb eine sehr zentrale EM-Frage. Wenn dir aus der Folge nur ein Satz vielleicht hängen bleiben sollte, dann vielleicht dieser. Viele Unternehmen versuchen, Run und Change besser zu managen. Ich glaube, wir sollten anfangen, beides gemeinsam architektonisch zu steuern. Und das ist etwas anderes. Und genau deshalb wirkt EAM. Somit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Bevor ich hier abschließe, hätte ich noch ein paar Input. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit so ein bisschen überlegt, wie auch die Enterprise-Architektur weitergeht. Dabei habe ich mich probiert mit Videopodcast, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Vielleicht, was es aber geben wird, habe ich mir mal überlegt, einen sehr rudimentären YouTube-Video zu machen über Steuerungswirkung, Kostenmodelle, um das dann nachher auch ein bisschen in Assets wiederzugeben. Falls dich das interessiert, lass gern Feedback da, schick mir eine Mail. Dann werde ich dahin auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Und bis dahin, Servus und Baba, bis bald.